Ach, liebe Menschen, wie in den alten Zeiten. Schönes Mixtape habt ihr hier von mir produziert und voller Herzenswonne in die Hände gedrückt bekommen. Ich darf euch begrüßen zu einer ganz besonderen Folge, in der ich mir ganz besonders viel Mühe gegeben habe, euch zu informieren über die Spiele, die es da draußen so gibt und die in meinen Augen spielenswert sind. Folgendes passiert hier. Ich habe mich in den letzten Tagen durch das Steam Next Fest gearbeitet, ne, diese große Veranstaltung, in der Hunderte, wenn nicht sogar Tausende Spiele, die entweder in Bälde, in ferner Zukunft oder ganz kürzlich erschienen sind oder erschienen werden, anspielbar sind in Form einer Demo. Und da habe ich mich durchgearbeitet und habe über 100 Spiele gespielt, ausprobiert und mir, naja, ziemlich genau 20 Titel notiert, die bleibenden Eindruck hinterlassen haben. Spiele, bei denen ich mir dachte, cool die Idee, cool gemacht, unterhaltsam, das könnte den Hörerinnen und Hörern von Orke Cool genauso gut gefallen wie mir. Und um euch diese Spiele zu präsentieren, habe ich mir hier ein besonderes Format einfallen lassen, und zwar die Demo-Tapes, die Mixtapes. Und das funktioniert jetzt so. In dieser Folge hier, die gerade in euren Öhrlein läuft, werde ich die erste Hälfte, 10 Spiele von diesen 20 vorstellen, die man eigentlich in keine richtige Kategorie pressen kann, quer durch alle Genres. Einfach Titel, die mich begeistert und beeindruckt haben und die ich euch hier vorstellen möchte, fein sortiert nach Kapitelmarken. Das heißt, ihr könnt auch hin und her springen, wenn euch laut Beschreibungstext etwas besonders interessiert. Und dann gibt es noch ein zweites Mixtape, das zeitgleich mit diesem hier erschienen ist, das exklusiv ist für alle Steady-Supporterinnen und Supporter, in denen ich 10 weitere Spiele vorstelle, die allerdings dieses Mal eine Gemeinsamkeit haben, und zwar in meinen Arbeitsnotizen heißen sie What the Fuck-Titel. Spiele, bei denen ich vor dem Bildschirm saß und mir dachte, mir explodiert der Kopf, ich verstehe nicht, was hier passiert, aber es ist großartig. Was sehen meine Augen da, was fühlt mein Herz? Also, extreme Gefühlsregung. Diese Spielempfehlung habe ich in ein zweites Mixtape gepackt, verfügbar für alle Steady-Supporterinnen und Supporter. Wenn ihr also diesen zweiten Teil auch hören wollt, dann ermuntere und begeistere ich euch für ein Steady-Abo. Ist alles verlinkt in der Folgenbeschreibung. 5 € im Monat und ihr seid dabei, jederzeit kündbar. Und in Zukunft, wie in der Vergangenheit, erwarten euch dann jeden Dienstag und Freitag extra Folgen. So, und nun gehen wir rein. Mixtape, Seite A, 10 Spiele, die ich euch gerne ans Herz legen will.
Making a game is hard. I've been working on my own game for 2 years now, and there have been so many aspects of this journey that have caught me by surprise and I just was not prepared for.
Das war die Stimme von Blagis, das ist nicht sein bürgerlicher Name, aber so nennt er sich, ein Indie-Entwickler, der schon seit vielen Jahren in der Szene unterwegs ist und seit 2 Jahren an seinem aktuellsten Spiel werkelt, von dem ich euch hier berichten möchte, das ich im Rahmen des Steam Next Fest entdeckt habe. Und zwar heißt das Blood Thief, ein Spiel, das in Anführungszeichen bald verfügbar sein soll und dem der Entwickler Blagis dieses YouTube-Video gewidmet hat, das ihr eben im Ausschnitt gehört habt und das sich darum dreht, dass Blagis uns erklärt, wie schwierig es eigentlich ist, ein Spiel zu entwickeln. Das sind rund 20 Minuten sehr unterhaltsamer Videozeit, in der uns klar werden soll, okay, Blood Thief, das Spiel, an dem er eben arbeitet, das hat verdammt viel Arbeit gekostet. Und ich kann es nachvollziehen. Ich habe selber kaum Erfahrung in der eigenen Spielentwicklung, aber ich gucke drauf und denke mir, okay, damit etwas so schön einander übergreift, braucht es Zeit, Muße, Erfahrung und viel Nervenstärke. So, um was geht's? Blood Thief ist ein hochinteressantes Ding. Es geht, um es erstmal auf einer spielmechanischen Ebene zu erklären, darum, aus der Ego-Perspektive heraus in Hochgeschwindigkeit durch mittelalterlich anmutende Städte zu rennen, zu rutschen, zu springen und irgendwie den Ausgang zu erreichen. Und jetzt kommt der Kniff. Das Ganze klingt erstmal wie ein Parcoursspiel im Mittelalter, ist es auch, aber es bekommt einen ganz besonderen Twist mit versehen. Und zwar verliert man jede Sekunde in dieser Spielwelt Blut. Man hat am oberen Bildschirmrand eine Art Lebensanzeige, die mit Blut gefüllt ist und die senkt sich besorgniserregend schnell. Und dieses Blut müssen wir auf dem Weg zum Ausgang wieder auffüllen, weil sonst Game Over. Und jetzt kommt der Knaller. Man füllt dieses Blut auf, indem man andere Figuren eliminiert, also durch Kills. Und das funktioniert wiederum so, dass man während dieser Parcoursreise immer gucken muss, wo ist der nächste Gegner hier im Level, zu dem hineilt, den niederschlägt, das Blut im Vorbeigehen aufsammelt und so sich den Lebensbalken und damit ja auch Zeit verschafft, um diesen Ausgang zu finden und zu erreichen. Sein Hochgeschwindigkeits-Gameplay, das dann noch darauf eine Geschicklichkeitskomponente packt, denn man rennt ja nicht einfach nur rum, sondern man muss von Plattform zu Plattform springen, man muss an den Wänden entlang rennen, man muss auch teilweise waghalsige Manöver schaffen mit neuen Fähigkeiten und Funktionen, die man im Laufe des Spiels lernt. Schon in der Demo zum Beispiel gibt es so eine Art, ja, wie soll ich es nennen, Magnetsprung. Das bedeutet, man springt nach oben und kann einen Gegner in der Ferne anvisieren, zu dem man sich dann hinzieht, wie von Geisterhand, und ihn dann direkt bei der Landung wegknallt, das Blut aufsammelt und weiterspringen kann. Und da hört ihr schon raus, man bekommt so die Werkzeuge dann zusammengestellt, um in Hochgeschwindigkeit möglichst elegant und ohne Blutverlust oder mit möglichst wenig Blutverlust durch diese Level durchzukommen. Das Ganze habe ich als wahnsinnig fordernd empfunden, aber vor allem auch, und das fand ich so magisch daran, als sehr flowig, ne, Adjektiv zu Flow, diesem Zustand beim Spielen, dem wir alle mehr oder weniger hinterherjagen und Spieleentwicklerinnen und Entwickler anbieten wollen. Also dieser Zustand, in dem man diese goldene Mitte erreicht aus Forderung und Unterforderung, aus Immersion und noch die Kontrolle zu behalten und man das Drumherum vergisst und ganz eins wird mit dem Spiel, das schafft Blood Thief wirklich auf eine ganz hervorragende Art und Weise. Man muss sich so ein bisschen einarbeiten, man muss auch Lust haben auf diese Art von Spiel, diese Hochgeschwindigkeits-Parcours-Herausforderung, aber dann macht es Spaß. Es hat wirklich Spaß gemacht und obendrein, und das darf man nicht vergessen bei diesem Titel, kommt noch eine Inszenierung, eine Präsentation, die ich persönlich ja ganz dolle mag. Und zwar orientiert sich das Spiel grafisch, ich sag mal, beim allerersten Thief. Man hat zwar eine 3D-Umgebung, aber die sieht wirklich aus wie aus den frühesten Polygontagen der 3D-Engines. Hat für mich wahnsinnig viel Charme. Andere Leute werden drauf gucken und sagen, uff. Ja, ist ein bisschen hässlich. Aber ich gucke drauf und denke mir, okay, es sieht so schön aus. Es ist so toll. Es hat so ganz viel Eigenes, so ganz viel Charakter. Ich mag es sehr. So, das ist Blood Thief, ein Spiel, wie gesagt, das irgendwann bald verfügbar sein soll. Genaueres weiß man noch nicht. Aber ich würde es euch ans Herz legen, wenn ihr was mit solchen Hochgeschwindigkeitsspielen anfangen könnt, die euch ein wenig Geschicklichkeit und Übersicht und Kontrolle über die Tastatur und den Controller abverlangen. Um das nächste Spiel zu beschreiben, muss ich mit einem ganz anderen Spiel beginnen. Ihr werdet es verstehen. Und zwar folgendes. Ich habe für mich ganz neu entdeckt einen Titel, der vor vielen Jahren bereits erschienen ist. Und zwar Void Bastards. Ein Spiel, das man beschreiben könnte als Roguelite-Shooter und sich darum dreht, als ein Space-Gefangener in einem Auftrag einer milliardenschweren Firma natürlich, verschiedene Raumschiff-Wracks zu betreten, Dinge daraus zu holen, die wertvoll sind und dabei Gegner umzuhauen. Unweigerlich wird es dann in diesem Spiel Void Bastards passieren, dass man stirbt und dann kann man aber mit einer neuen Figur starten, einem neuen Space-Gefangenen, der dann über all die Upgrades verfügt, die man vorher als der Vorgänger quasi freigeschaltet hat. Das ist das Roguelite-Element und all das ist gehüllt in einen Comic-Look, als würde man eine Comic-Zeitschrift durchblättern und es macht so viel Spaß. Ich habe das ganz neu wieder, wie gesagt, für mich gefunden und entdeckt und spiele es hoch und runter. Void Bastards, eine Empfehlung. Darum soll es aber eigentlich gar nicht gehen. Ich muss das aber erzählen, um zu begründen, warum jetzt Moros Protocol, wie spreche ich das denn aus? Moros Protocol, wie auch immer, so bei mir eingeschlagen hat. Denn das ist das Spiel, was ich euch eigentlich empfehlen möchte, beziehungsweise für euch entdeckt habe. Moros Protocol ist ebenfalls, so wie Void Bastards, ein Space Roguelite, das allerdings doch ein paar Dinge anders macht. Wurde entwickelt von einem Entwicklerstudio namens Pixel Rain, ein Indie-Studio, das den Release für Moros Protocol plant im dritten Quartal 2025 und das im Kern eine ganz ähnliche Spielfantasie anbietet wie Void Bastards auch. In Moros Protocol spielt man aus der Ego-Perspektive heraus einen Space-Soldaten, der muss an Bord eines gigantischen Raumschiffs versuchen, genau dieses Raumschiff von seinem Monsterbefall zu befreien. Denn dort gab es eine Katastrophe, die wird noch nicht näher erklärt in der Demo, aber führt die jedenfalls dazu, dass eine ganze Reihe von ekligen Viechern, die alle wie aus Doom-Spielen gekrochen zu sein scheinen, die verschiedenen Raumschiff-Decks jetzt bevölkern und wir müssen da rein und das alles freilegen. Das ist in der Essenz ganz ähnlich wie Void Bastards. Auch hier arbeitet man sich dann von Raum zu Raum, kämpft und schießt aus der Ego-Perspektive gegen all diese Kräuseleien, sammelt unterschiedlichste Ressourcen ein, sowas wie Munition, Rüstung, eine weitere Ressource, mit der man so Superfähigkeiten wirken kann, aber vor allem auch eine letzte Ressource, die über die Runs hinaus erhalten bleibt, denn auch in diesem Spiel wird geradezu erwartet, dass wir irgendwann auf jeden Fall während dieser Runs sterben werden, dann dürfen wir in einer Art Upgrade-Bildschirm diese eingesammelte permanente Ressource nutzen, um Upgrades für immer freizuschalten, solche Dinge wie mehr Gesundheit, mehr Rüstung, mehr Munition, mehr Stamina, ne, diese Dinge, man kennt's. Und mit diesen Upgrades startet man dann in den nächsten Run. Und der nächste Run, der ist dann wieder ein ganz anderer. Man befindet sich zwar auf der Story-Ebene im selben Raumschiff, aber auf einer spielmechanischen Ebene wurden alle Level und alle Räume neu generiert. Das ist etwas, mit dem das Spiel wirbt. Es sagt, jeder Raum ist zufallsgeneriert, da ist kein Run wie derselbe. Das heißt, Wiederspielwert quasi unendlich. All das kann man alleine machen, aber auch zu zweit, im Gegensatz zu Void Bastards, dieser großen Liebe, die ich da jetzt für mich wieder entdeckt habe, kann man hier im Koop mit einem anderen Freund zusammenspielen, wenn man denn möchte, aber natürlich auch alleine, so habe ich es in der Demo getan, und dabei die Aussicht genießen, denn das ist noch etwas, was ich bei Morris Protocol hervorheben möchte, das aber auch auf eine Weise ein zweischneidiges Schwert ist. Zum einen erstmal großes Lob für den Look, nämlich es ist ein, ja, und jetzt wird es schon schwierig, das zu beschreiben, es ist ein Pixel-Look, aber mit ganz groben Pixelblöcken. Es wirkt auf eine Weise wie so ein früh 90er Shooter, aber irgendwie auch durch die hohe Framerate extrem modern. Es fällt mir schwer, das in Worte zu fassen. Ihr merkt es schon. Guckt euch einfach mal Bilder an. Ich habe ja auch ein Kapitelbild hier reingefügt. Es ist ein toller Look, schön anzusehen. Der lässt auch erstaunlich viel Raum, trotz seiner Pixelblöcke, für Details. Also wenn man da durch dieses Raumschiff durchgeht, da sieht man wirklich eine Menge auch schöner Ekligkeiten. Soldaten, Leichname, die ausgeweidet über Tische gelegt wurden von irgendwelchen Aliens. Komische Pilzgeflechte, die sich die Wände hochziehen. Irgendwelche Würmer, die uns entgegenkriechen. Das sieht alles toll aus, aber jetzt kommt auch die andere Seite des zweischneidigen Schwerts, das ich schon angekündigt hatte. Es ist nicht ganz so übersichtlich wie das relativ cleane, zeichentrickartige Void Bastards. Das fällt mir immer wieder auf, wenn ich dieses Morris Protocol jetzt spiele in der Demo. Wenn man durch diese Raumschiff-Level durchgeht, es ist schon viel los und alles wirkt so gedrängt und dicht aufeinander, als würde man die ganze Zeit den Kopf einziehen müssen. Seltsames Spielgefühl, nicht durchgehend angenehm, aber nichtsdestotrotz atmosphärisch. Man läuft da durch, man hat viel zu sehen und viel zu atmen. Es ist eine besondere Spielerfahrung. Wie gesagt, verpackt in einen Roguelite-Shooter, der im Weltall spielt, hat mir viel Freude bereitet. Und ich bin gespannt, wie das Hauptspiel dann sich anfühlen wird, wenn man auch vielleicht noch eine präsentere Story erzählt bekommt. Da konnte man in der Demo noch nicht so viel erahnen. Also, drittes Quartal 2025, Roguelite-Space-Shooter mit Aliens, super cool. Als nächstes wechseln wir das Genre, beziehungsweise stimmt ja gar nicht, wir waren ja eben schon so ein bisschen in der Welt des Horrors, jetzt aber endgültig, und zwar, wenn ich spreche über und von Holstein, H-O-L-S-T-I-N, zusammenfassend beschreibbar als Survival-Horror mit inszenatorischem Megatwist, zu dem werden wir noch kommen, wird und wurde entwickelt von einem Indie-Entwickler, der mittlerweile ein kleines Team um sich herum organisiert hat, der sich auch selbst nennt Sohnka. Und der plant, dieses Spiel zu releasen irgendwann 2025. Und es wird auch höchste Zeit, und meine Vorfreude und Neugier ist groß. Das ist mittlerweile schon die zweite Demo zu diesem Spiel, die ich selber ausprobiert habe. Ich glaube, letztes Jahr war es im Rahmen des Steam Next Fest. Erschien bereits eine erste und andere Demo zu diesem Spiel. Und da war mein Erstkontakt mit diesem Titel und ich war angetan. Sehr angetan, vor allem wegen diesem inszenatorischen Megatwist, zu dem kommen wir gleich. Vorher, worum geht's? Also, Survival-Horror, habe ich schon gesagt, aber spielend an einem ungewöhnlichen Ort, nämlich im Polen der 90er. Dort ist ein Überlebenskampf ausgebrochen, nachdem eine Art Pilzinfektion das Land überzogen hat. Diese Pilzinfektion sorgt dafür, dass sie alles, was damit in Berührung kommt, verwandelt in so eine Art von Zombie und außerdem auch ganze Areale unzugänglich macht. Und wir sind inmitten dieses Chaos gelandet und müssen eigentlich nur eine Person finden. Und zwar unseren Freund Bartek, mit dem wir noch vor einiger Zeit telefoniert haben, der dann aber keinen Kontakt mehr zu uns hergestellt hat. Und wir fragen uns, was ist hier los? Was ist mit ihm? Was ist mit ihm? Auf geht's, wir suchen ihn. Und das ist unsere Aufgabe. Diese Aufgabe führt uns eben quer durch dieses Polen der 90er, wo wir versuchen müssen, Bartek zu finden und auf dem Weg natürlich am Leben zu bleiben. Und jetzt kommen wir so langsam in die Richtung der Spielmechanik. Das Spiel ist, wie gesagt, Survival Horror. Das heißt, es dreht sich zum einen darum, Munition und sonstige Vorräte beisammen zu halten, denn davon gibt es nur wenige. Wenn es denn sein muss, dann die im Kampf gegen allerlei Gegner einzusetzen, also zombifizierte Menschen und irgendwelche Pilzschwämme gehören da ebenso dazu, wie so komische. Ja, ich will eigentlich nicht zu viel verraten. Also, komische Gruselgegner, das ist das eine. Und zum anderen, aber auch vielleicht sogar im Stile eines alten Resident Evils, müssen wir Raumrätsel lösen. Ne? Wir müssen zum Beispiel in einem Erdgeschoss herausfinden, wie man den Strom wieder anschalten kann, dafür herumlaufen, nach Indizien im Raum suchen, passende Gegenstände einsammeln und sie dann richtig kombinieren. So, und bis hierhin, finde ich, klingt es interessant, cool, wenn man das Genre mag. Ein ungewöhnlicher Schauplatz, aber der Unique Selling Factor, ne, der fehlt noch und der kommt jetzt rein durch diesen inszenatorischen Megatwist, wie ich ihn nenne, den es sogar in zweierlei Weise gibt. Also erstens, das Spiel ist ein Pixelspiel, Hochdetails, ganz fantastisch ausgestaltet, man guckt da rein und sieht ganz viel, obwohl es die Pixelblöcke sind. Der erste Twist geht nun so, dass man eigentlich isometrisch von schräg oben in die Spielwelt reinschaut, aber die immer und immer, wann man möchte, drehen kann. Das bedeutet, man kommt in Räume rein und kann dann die Kamera drehen und legt so ganz neue Räume, Abzweigungen und vielleicht auch Geheimnisse frei, die durch die ursprüngliche Perspektive gar nicht zu erkennen waren. Und das weiß natürlich auch der Designer, das war ja seine Idee. Und deswegen legt er einige Rätsel so, dass man an den richtigen Punkten die Kamera richtig drehen muss, um verschiedene raumübergreifende Rätsel überhaupt erst lösen zu können. Das ist schon mal das eine, das ist cool. Jetzt kommt der nächste Kniff und der ist eigentlich noch spektakulärer. Ich sagte schon, isometrische Perspektive, Pixel-Look. Wenn man in den Nahkampf oder auch Fernkampf geht, also wenn man eine Waffe zückt, dann wechselt die Kamera flüssig von der isometrischen Perspektive in die Ego-Perspektive und zeigt das Spielgeschehen aus so einer, ja, entweder Ego-Perspektive oder Over-Shoulder-Perspektive, je nach Waffe, die man in der Hand hält. Und das ist, muss man mal gesehen haben, wirklich spektakulär, weil man dann dieselbe Landschaft und Umgebung, die man eben noch von schräg oben pixeliert gesehen hat, jetzt pixeliert sieht, aber eben vor Ort, ganz nah dran. Und das ist so ein toller Effekt. Man kann natürlich auch jederzeit in diese Perspektive wechseln, auch wenn kein Gegner da ist, die Waffe zücken und dann zum Beispiel sich Räume angucken, die man bis eben nur von schräg oben gesehen hat. Und das gibt dem Ganzen eine so interessante Tiefe und Mehrdimensionalität und auch Reiz, all das zu erkunden, habe ich so in diesem fließenden Übergang noch nirgends gesehen. So, und bisher sieht es so aus, als wäre auch die Spielwelt eine ganz interessante, ich habe ja schon gesagt, so eine Art Postapokalypse im Polen der 90er. Die Menschen, die da bisher überlebt haben, scheinen alle so ein bisschen durchgedreht zu sein, aber sie sind auch hilfreich. Man muss sich ein bisschen auf die einlassen, mit denen sprechen, deren ja, Knicks und Knacks kennenlernen und irgendwie das Gespräch mit denen suchen, um sich von denen helfen zu lassen. Also nicht zuletzt ist es auch ein Spiel, eine Geschichte über Menschlichkeit und die Reste, die davon auch am Ende der Welt erhalten bleiben. Bei diesem Spiel hier drohe ich womöglich einige von euch zu verlieren, aber da müsst ihr durch, weil hinter dem eigentlich vielleicht gar nicht so spannenden Spielprinzip verbirgt sich eine ganze Menge Spaß, wie ich feststellen durfte. Und zwar spreche ich von Super Loco World, ein Spiel, das man beschreiben könnte als vielleicht so eine Art Märklin, Eisenbahn, Schienennetz, Lege, Simulator oder mit anderen Worten quasi Industriegigant, nur anders. Industriegigant, ein Spiel, das ich vorher gefühlt und auch in Wirklichkeit 20 Jahren hoch und runter gespielt habe. Da musste man ein Infrastrukturnetz über eine Landschaft legen, um Städte dort mit verschiedenen Nahrungs- und Supermarktgütern zu versorgen. Das hier, Super Loco World, nimmt einen Teil von dieser Spielerfahrung und macht sie zu was ganz Besonderem. Es geht auch hier darum, ein Schienennetz aufzubauen und verschiedene Städte mit Gütern zu versorgen. Das Knifflige ist nun, ein Schienennetz zu entwerfen, das so gut funktioniert, dass man als Betreiber dieses Schienennetzes nicht unnötig viel Geld ausgibt und durch den Versand und die Zustellung von Gütern möglichst viel Geld einnimmt. Also kapitalistische Turbo-Fantasie hier ausformuliert als so eine Art Management-Cozy-Game, denn das, was man da legt, sieht auch sehr gemütlich aus, die Farben sind ganz schön und toll anzusehen, die Landschaften sind hübsch, aber nichtsdestotrotz verbirgt sich dahinter eine knallharte Simulation, die auch tiefer geht als ein Industriegigant früher, denn hier geht es nicht nur darum, das schöne Schienennetz zu legen und zu gucken, ne, okay, welchen Zug lasse ich wo losfahren, wo holt der welche Güter ab, wo stellt er welche zu, sondern man kann auch zum Beispiel die Geschwindigkeit der Züge manuell einstellen, man kann einstellen, wie die Fahrpläne verlaufen, die kann man automatisieren, man muss überlegen, okay, wie lege ich die Strecken und Fahrpläne so, dass möglichst viel Treibstoff gespart wird, also es ist sehr viel komplexer, als ich zunächst dachte. Und nichtsdestotrotz kann man da easy und gemütlich spielen. Auch deswegen, weil die Steuerung so schön und einfach funktioniert. Man kann mit der Maus einhändig Schienennetze legen, Weichen einstellen, Geschwindigkeiten manipulieren. Und das sorgt für so einen ganz faszinierenden Effekt, dass man ein Spiel spielt, das eigentlich mechanisch komplex ist und viel Voraussicht und Planung von einem verlangt, aber gleichzeitig super einfach spielbar ist, eigentlich nur mit einer Hand an der Maus. Und das ist toll. Verantwortlich dafür ist übrigens Andriy Byshkovsky, ein Ukrainer, der in Kiew lebt und seit 7 Jahren in der Spielebranche unterwegs ist. Der hat davor, das kennen vielleicht ein, zwei Leute da draußen, Farlanders entwickelt aus dem Jahr 2023. Ist so eine Art Pixel-Factorio, nur noch mit ein bisschen mehr Puzzle-Komponente. Und der macht jetzt eben Super Loco World. Das soll im Juli 2025 erscheinen und ist etwas, was mich sehr unterhält in der Demo. Nachdem ich dann auch verstanden hatte, wie das funktioniert mit dem Schienennetz und welche Züge ich wann mit was losfahren lasse, kam dann noch eine neue Komponente dazu, die habe ich noch gar nicht erwähnt, aber mache ich an der Stelle noch, nämlich, dass die Städte, die man mit den Gütern versorgt, auch im Laufe der Spielzeit ihre Bedürfnisse verändern und sagen, hey, vielen Dank fürs Korn, aber wir hätten jetzt gern Brot oder was weiß ich, ne, kleines Beispiel. Und man dann die Produktionsschienen anpassen muss. Und das fand ich toll. Also wirklich ein Spiel, wo man sich beugt über eine kleine Fantasieinsel, die möglichst gewinnbringend mit einem Schienennetz überbaut und dann guckt, dass man da tolle Fahrpläne erstellt. Hat mir viel Spaß gemacht, tolle Sache. Super Loco World erscheint im Juli 2025. Ein weiteres Mal ruft die Vergangenheit, aber ganz anders, als ihr jetzt schon wieder denkt, und zwar folgendes. 2019 erschien ein Spiel, das mich und meine Festplatte sehr glücklich gemacht hat, und zwar spreche ich von dem Titel Islanders. Islanders war ein Cozy-Spiel, damals ja auch noch eine ganz neue Sache, übrigens auch 2 Jahre vor Dorfromantik, in dem man auf Inseln mit wenig vorhandenem Bauplatz Gebäude so bauen musste, damit sie möglichst viele Punkte generieren. Und das taten sie, indem man die Synergien ausnutzte, die diese Gebäude miteinander haben. Also zum Beispiel ein Fischerhüttchen macht mehr Punkte, wenn man es in der Nähe eines Fischernetzchens platziert. Ihr versteht schon. Und wenn man genug Punkte durch die Platzierung der Gebäude gesammelt hat, schaltete man neue Gebäude frei, mit denen man dann wieder neue Punkte generieren musste und so weiter und so fort. Das Ganze gerahmt, also eine ganz gemütliche Entspannungsarbeit. 5 Euro, Leute, das war damals toll, das macht immer noch Spaß. Schönes Spiel. So, und jetzt kommt der Knaller und es wird gleich nochmal mit einem kleinen Twist versehen. Am 10. Juli 2025 erscheint jetzt die Quasi-Fortsetzung, das Quasi löse ich gleich auf. Diese Fortsetzung heißt Islanders New Shores und wird im Grunde von allem mehr bieten, mehr Level, mehr Gebäude, mehr Herausforderung. Der gleiche hübsche, bunte, abgerundete Look, vielleicht ein bisschen detailreicher, aber im Grunde dasselbe. Und jetzt aber kommt der Twist. Es ist eine quasi Fortsetzung, weil das Franchise fortgesetzt wird, aber das Spiel nicht mehr vom gleichen Entwicklerstudio stammt, denn das erste Islanders wurde von Grizzly Games gemacht. Das waren damals drei noch Studierende an der Uni Berlin, glaube ich, die das hier als Abschlussprojekt gemacht und gestaltet und veröffentlicht haben. Und die aber haben mittlerweile offenbar die Lizenz abgegeben an den Publisher Thunderful und der wiederum hat das Spiel abgegeben an das Entwicklerstudio The Station, ein schwedisches Team, die jetzt quasi diese Lizenz weiterpflegen. Grizzly Games scheinen damit nichts mehr weiter zu tun zu haben. Wer aber deren Arbeit verfolgen will, hört zum einen in den Steady-Katalog von OKCOOL rein, denn da waren einzelne Mitglieder aus dem Team bereits mehrfach mit ihrer Arbeit zu hören. Oder man spielt aus dem Jahr 2024 zum Beispiel Thronefall, so ein minimalistisches Tower-Defense-Spiel in so einer Art Mittelalter-Setting, auch ganz tolles Ding. Jedenfalls, die sitzen da gar nicht mehr dran, das ist ein bisschen schade. Irgendwie merkte ich beim Spielen, dieses Wissen nimmt mir so ein bisschen die Freude daran zu wissen, das stammt nicht mehr aus den allerselben Federn wie der erste Teil. Nichtsdestotrotz, das Spielprinzip, also wirklich auf engem Bauplatz möglichst Punkte spenden, Gebäude zu platzieren, macht nach wie vor Spaß und ist wirklich eine schöne Spielerfahrung. Ist auch schön anzugucken. Tolles Ding. Erscheint am 10. Juli 2025 Islanders New Shores. So, es bleibt cozy, es wird cozy, je nachdem, was euch lieber ist. Jedenfalls spreche ich von Tiny Bookshop, ein Spiel von einem deutschen Entwicklerstudio namens Neoludic Games, das Tiny Bookshop veröffentlicht wird am 7. August 2025. Und die auch hier im Podcast schon mal zu hören waren, auch hier wieder ein kleiner Hinweis auf Steady-Programm, ne? Wenn ihr OKCOOL unterstützt, bekommt ihr all diesen coolen Kram auch wirklich mit und in die Ohren. Jedenfalls, das Team von Tiny Bookshop hat jetzt schon eine kleine Erfolgsgeschichte hinter sich. Und zwar spiele ich an auf die Gamescom 2023, war das, glaube ich. Da lief ich über die Messe und da waren die Teil der Indie Arena Booth, ne? Dieser Ort, wo da hunderte, nee, etwas mehr als 100, aber trotzdem viele Indie-Spieler aus der ganzen Welt versammelt sind und ausstellen dürfen. Und ich lief also über dieses Areal und da kamen da schon Leute zu mir, die ich kannte und sagten, ey, hast du schon Tiny Bookshop gespielt? Guck dir das mal an. Und wenn Leute auf so einer Messe mit so viel Spielauswahl gezielt von einem Titel erzählen, kann man sich schon denken, okay, da muss was dran sein. Und dann bin ich da hingegangen und Tiny Bookshop hatte wirklich eine lange Schlange. Da standen Leute an und warteten darauf, dieses Spiel spielen zu dürfen. Und das war natürlich aufregend. Dann habe ich mir das mal näher angeguckt und dann kann ich auch jetzt mittlerweile sehr gut verstehen, warum da so viele Leute so angetan davon waren, weil dieses Spiel Dinge zusammenbringt, die einfach zusammengebracht werden müssen. Und zwar zum einen ist es ein Cozy Game, ne? Gemütlichkeit, keinen Stress, einfach mal machen. Und das wird garniert mit der Fantasie, einen Buchshop, einen fahrbaren Buchshop betreiben zu dürfen. Man lässt in dieser Spielwelt das alte Leben zurück, welches auch immer das ist, das spielt keine Rolle, und erreicht so eine Art, ja, fiktive Küstenstadt, wunderbar idyllisch, und kann dort an verschiedenen Orten dieser Stadt jetzt eben den eigenen Buchshop aufschlagen. Und das bedeutet, man fährt dahin mit seinem Autochen, der Anhänger ist quasi der kleine Buchladen, da kommen dann die Leute rein und stöbern durch Sortiment. Und das Sortiment besteht aus unterschiedlichsten Literaturgenres, ne, Krimi, Ratgeberbücher, Fantasy und so weiter und so fort. Dann kaufen die Leute da ein, haben da auch oft noch einen Kommentar übrig über das Angebot, das da so gibt. Dann ist der Tag vorbei und dann hat man die Möglichkeit, den eigenen Buchladen zu erweitern. Man kann ihn ausgestalten, man kann ihn neu streichen, man kann ihn mit Pflanzen ausgestalten, ein kleines Tischchen mit Stühlen vor den Laden stellen und vor allem kann und muss man das Angebot im Buchregal verändern. Man kann sich nämlich angucken, okay, was kaufen die Leute momentan gerne, was verkauft sich gut, was ist eher ein Ladenhüter, und so dann das eigene Angebot anpassen. Das ist auch ganz hübsch visualisiert. Überhaupt ist das ganze Spiel ganz toll anzusehen. Es wirkt alles handgezeichnet mit so einem Silhouetten mit Bleistift und ausgemalt mit Wasserfarben-Look. Und das Buchregal selbst wird auch visualisiert. Das heißt, man kann da wirklich Bücher reinstellen und dann so Buch für Buch das Angebot und Sortiment auswählen und dann am nächsten Tag gucken, wie kommt es denn so an. Und diese Spielidee ist eine, die von Anfang an feststand, als Tiny Bookshop in die Entwicklung ging, und das weiß ich deswegen, weil mir einer aus dem Entwicklerteam, der hier bei OKCOOL mal zu Gast war, erzählt hat, dass genau dieses Spielprinzip Prinzip eine große Erforderung, eine große Herausforderung darstellte, für einen Publisher interessant zu sein. Denn dieses Studio ging auf Publisher-Suche für den Release und bekam immer wieder als Feedback zurück, dass es so seltsam sei, dass dieser Tiny Bookshop nicht so im kapitalistischen Sinne immer größer und mächtiger und umfangreicher wird, sondern dass man im Grunde immer bei diesem kleinen Tiny Bookshop bleibt, mit diesen ein, zwei Regälchen, die man da mit Büchern füllt und man gar nicht diesen Superstore am Ende hat. Und dass das nicht Teil der Spielfantasie ist, haben einerseits Publisher nicht verstanden und zum anderen war es aber auch Neoludic Games, diesem Studio, sehr wichtig, dass es genau das eben ist. Es soll eben ein Tiny Bookshop bleiben. Ich habe das gespielt in der Demo, war ganz angetan. Es ist wirklich extrem entschleunigend. Man kann eigentlich nicht viel falsch, aber dafür viel richtig machen. Es ist einfach sehr befriedigend, dieses Regal im Spiel mit Büchern vollzustellen, tagsüber zu gucken, was kaufen die Leute, ne? Was nehmen die so mit, auch hier und da ein bisschen Synergien zu beobachten. Manche Ladenbesucher stecken zum Beispiel andere Besucher mit ihrer Buchleidenschaft an, dann gehen die Verkäufe überraschend hoch und dann kann man darauf wieder Bezug nehmen. Ist ein tolles Spiel, wie gesagt, am 7. August 2025 kommt's. Freue mich schon auf die Vollversion und was ich hier in der Demo gesehen habe, war schon sehr, sehr vielversprechend. Nicht viele von euch wissen das, aber an der Stelle kann ich es einmal wieder erinnern. Ich bin ja Schachspieler. Ich war als Teenager im Schachverein meines Heimatdorfes. Da waren also nur vier Leute noch da und ich. Aber ist egal. Ich war mal Schachspieler, habe auch immer und oft und gerne in verschiedenen Urlauben meiner Kindheit Schach gespielt, bis ich dann das Spiel natürlich durch hatte, das Ende gesehen und dachte mir, okay, hier gibt's nichts mehr zu holen. Aber Schach als Idee hat mich immer noch begleitet bis heute, denn es gibt die ein oder anderen Schachspieler da draußen, die dieser alten Spielformel so einen kleinen Twist verleihen. Ein Spiel, das mich da zum Beispiel sehr begeistert hat, erschien 2022, heißt Shotgun King. Dazu gibt's hier im Podcast bei OrgiCool. Ein Spiel, in dem man als eine Schachfigur ja, im Grunde auf andere Schachfiguren mit einer Schrotflinte schießen muss. Fantastisch! Und jetzt gibt's mal wieder eine neue Art von Schachspiel. Sehr viel komplexer allerdings. Und das habe ich als Demo gespielt, nämlich Once a Pawn. Da fällt mir jetzt beim Aussprechen auch der Gag im Name ein, auf Once a Pawn, nicht schlecht, soll bald erscheinen, in Anführungszeichen, wann auch immer das bedeuten soll, und dann als Early Access Titel, wird entwickelt von dem Indie-Studio Cloverbyte und es handelt sich hier um eine Art Roguelite-Schachspiel, das in jedem Raum, den man da bespielt, seine Regeln ändert. Die Storyrahmung ist wie folgt, der schwarze König wurde in die Burg des weißen Königs geklaut und wir müssen da jetzt rein und den schwarzen König aus den Fängen des weißen Königs befreien. Der hat allerdings wiederum in der Zwischenzeit die altvorderen Regeln des Schachs gebrochen, verändert und eben dafür gesorgt, dass in jedem Raum seines Schlosses, durch den wir jetzt durchgehen müssen, neue Regeln und Variationen des Schachspiels auf uns warten. Und die sind ganz schön crazy. Jetzt geht's für uns also darum, reinzugehen mit unserer Figur, zu verstehen, okay, wer erstens stellt sie uns entgegen, welche Schachfigur, die es da so gibt, und zweitens, wie sind die Regeln im Raum? Einfaches Beispiel, man kommt rein, spielt selbst ein Bauer, kann also einfach nur ein Feld nach vorne oder zwei Felder nach vorne gehen und auf einen wartet ein Springer. Und der Springer kann kompliziert sich eigentlich im Schachspiel bewegen, aber dieser Raum sagt, okay, der Springer kann einfach acht Felder nach vorne und dich sofort angreifen. Und jetzt musst du überlegen, okay, wie gehe ich damit um? Und dieses Prinzip wird ganz schnell noch sehr viel komplizierter. Da kommen auch so Quatschregeln noch mit rein, also Quatsch aus der Sicht eines Schachgroßmeisters wie mir. Da gibt's dann auch Waffen und magische Effekte und sowas. Aber das Grundprinzip ist eigentlich ganz einfach. Man spielt als erst eine, später können auch noch mehrere Schachfiguren ins eigene Team kommen und muss Raum für Raum verstehen, welche Regeln gelten hier, dort dann die Gegner schlagen und ab geht's zum weiteren Raum. Und so hoffentlich irgendwann das Ende des Burganlagenteils erreichen und den schwarzen Ritter befreien. Ist alles inszeniert in so einem hübschen 3D-Look, das ist übersichtlich schön, jetzt ist künstlerisch nicht besonders wertvoll oder ansprechend, muss ja aber auch nicht jedes Spiel sein. Ich fand es ganz reizvoll, weil ich es immer neugierig fand, welche Regeln im nächsten Raum auf mich warten und dann erstmal wie so eine kleine Kopfnuss herauszufinden, okay, was verlangt man hier eigentlich von mir, um dann anschließend diese Kämpfe, und so muss man es ja wohl nennen in diesem Spiel, zu schlagen. Ein tolles Spiel für alle Menschen, die gerne auf Kopfnüssen herumbeißen. Ich hatte viel Spaß damit in der Demo und bin sehr gespannt auf den Early Access dann, der irgendwann in Anführungszeichen bald erscheinen soll. Once upon. So, harter Stimmungswechsel jetzt, was das Spiel angeht, denn jetzt sprechen wir über Black Raven, Schwarzer Rabe, wie man es auch auf Steam finden kann. Ein 2,5D Hack'n'Slash-Spiel, das spielt in der Ukraine des 14. Jahrhunderts. Ich habe eben noch gezögert, weil das Spiel sagt von sich selbst, es ist eigentlich ein fiktionales Spiel, aber spricht auch selbst von der Ukraine als Schauplatz. Also ich sag mal, alternative Vergangenheit in der Ukraine des Hochmittelalters. Dort findet ein Angriff auf die Ukraine statt. Von verschiedenen fremden Mächten wird dieses Land attackiert. Und wir als Ritter Ivan geraten mitten in diese Konflikte, denn unsere Familie, direkt zu Spielbeginn, auch in der Demo gezeigt, wird von diesen Angreifern niedergerichtet. Und wir schwören jetzt Rache und ziehen fortan marodierend, plündernd, voller Gewalt und Rachsucht durchs Land und versuchen auf eigene Faust diese Angreifer zu vertreiben und unsere Familie zu rächen. Das klingt ganz schön düster und ist es auch. Man kommt ja auch nicht umhin, die Parallelen zur aktuellen Weltlage zu sehen. Und es ist sicherlich auch kein Zufall, dass der Entwickler selbst auch Ukrainer ist, Alexei. Er hat dieses Spiel entwickelt und ein Abenteuer geschaffen, soweit man es in der Demo zumindest schon mal sehen kann, das extrem düster ist. Man kann dies ja schon denken anhand der Zusammenfassung der Geschichte, um was es gehen soll, aber in der Demo selbst kann man dieses Intro, diesen Prolog auch spielen und der ist schon sehr grafisch auch. Also was dann gezeigt wird, was mit der Familie passiert, teilweise nur in Silhouetten und Schattenbildern angedeutet, aber geht doch ganz schön unter die Haut, ist sehr unangenehm und gleichzeitig natürlich auch wahnsinnig spannend, das dann zu erleben, diese Rachegeschichte als Ivan. Ich habe auch schon gesagt, ne, 2,5D Hack'n'Slash, vielleicht nochmal dazu. Man bewegt Ivan aus der Überschulterperspektive durch diese Spielwelt hindurch. Alle Figuren selbst sind 3D-Figuren, das heißt, ne, wie man es eben kennt, komplett rundum animiert. Die bewegen sich aber durch 2D-Schauplätze und das ergibt einen optischen Mix, der fürs Auge, finde ich, ganz interessant anzusehen ist. Dann trifft man auf Gegner immer wieder und gegen die muss man vor allem im Nahkampf dann bestehen. Und das Kampfsystem selbst ist ein recht einfaches, schwerer Schlag, leichter Schlag, parieren. Der Kniff entsteht hier durch das Finden des richtigen Timings und des passenden Abstands zum Gegner. Also es ist ein Spiel, in dem man lauert, in dem man nachdenkt, in dem man guckt, wann darf ich, wann macht der Gegner. Sehr spannend, packend und vor allem die Geschichte auch eine, die sehr bedrückt. Das ging mir sehr unter die Haut und ich war gespannt, wie es weitergeht, musste dann aber feststellen, oh, ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern, bis es da so richtig weitergeht. Denn es scheint so, dass vor allem bisher das Intro und der Prolog eben als Demo spielbar ist. Denn jetzt nach dem Steam Next Fest soll das Spiel erst auf Kickstarter rutschen und dann die Folgeentwicklung weiterfinanzieren. Das heißt, wenn euch das interessiert, packt euch Black Raven auf die Wunschliste und guckt die Kickstarter-Kampagne an, sobald sie startet. Da gibt es noch kein Datum, aber ich nehme jetzt mal wirklich an, zum Ende diesen Monat, also zum Ende Juni 2025, sollte es da losgehen. Ein ganz fesselndes Spiel, krasse Bilder und eine Spielmechanik, die unterhält, wenn man das vor diesem Hintergrund des Spiels so sagen kann. Interessantes Ding. So auch noch nicht gesehen. Black Raven erscheint wahrscheinlich noch nicht in allzu naher Zukunft, aber absolut wert für eure Wunschlisten. Ich wurde ja persönlich erst vor einiger Zeit ans Licht der Souls-Spiele geführt und genieße das Licht da jetzt sehr. Elden Ring, ja, ist auch okay, aber vor allem Dark Souls 1 und 2 und Bloodborne, ausgerechnet die, sind die, die mir ganz besonders zugesagt haben in der Vergangenheit. Und von dort aus gelang mir dann irgendwann der Sprung in ein benachbartes Genre, und zwar ins Genre der, ja, nennen wir es mal 2D-Plattformer, die sich als Souls-like selbst beschreiben. Da möchte ich vor allem nennen Blasphemous, also ein Spiel, der wunderschön wunderschön anzusehen, irgendwo in der katholischen Mythologie verankert und das den hohen Schwierigkeitsgrad der Souls-Spiele sich zu eigen macht, dann noch garniert mit so einer fragmentiert erzählten Geschichte. Ganz toll und fordernd. Verwandt damit Mantragora, ein Spiel, das ich jetzt auch kürzlich gespielt und auf OKCOOL als Textkritik rezensiert habe, ist frei lesbar für alle. Diese Spiele haben es mir angetan und deswegen war ich auch sehr interessiert, die Demo auszuprobieren von diesem Titel hier, nämlich Crimson Capes, ein Spiel von einem Entwickler, der sich selbst nennt Pur Lock, hinter dem sich wiederum der Mensch Dimitris Locke verbirgt. Der plant, dieses Spiel in Anführungszeichen bald zu veröffentlichen, wann auch immer. Und hat einen Pixel-Action-Plattformer entwickelt. Crimson Capes ist genau das, was ich eben beschrieben habe. Ein Pixel-Action-Plattformer, der an die Souls-Spiele erinnert. Knifflig, schwierig. Es dreht sich darum, vor allem von links nach rechts zu laufen und zu springen und zu hopsen und gegen Gegner zu kämpfen. Das Besondere hier ist, neben dem pixelierten, aber sehr flüssig animierten Look, der fast so aussieht, als wären alle Figuren einmal durch einen Motion-Designer durchgegangen, das Kampfsystem selbst. Denn das Kampfsystem, also laut Spielepackung, soll es sich orientieren an historischen Fechtstilen. Aber ich kann euch sagen, das ist Quatsch. Aber nichtsdestotrotz ist das Kampfsystem sehr cool, ist denn es ist komplex. Es ist durchaus komplex, man muss das erstmal lernen. Und zwar meine ich damit, es gibt zwar auch erst hier mal wieder standardmäßig leichte Angriffe, schwere Angriffe, aber man kann die kombinieren mit einer ganzen Vielzahl von Finten und Täuschungen und damit auch Gegner aus dem Konzept bringen, die eigentlich anders gar nicht zu besiegen wären. Das heißt, es gibt Gegner in diesem Spiel, die laufen auf dich zu. Und wenn du einfach nur angreifst, ohne Paraden und Finten anzutäuschen, dann kann man die nicht verletzen. Man muss diese Umwege gehen, um deren Deckung zu öffnen. Und das macht erstaunlich viel Spaß. Erstaunlich deswegen, weil das Spielprinzip sonst ist wirklich nicht komplex. Alles andere kennt man aus anderen Spielen. Heilwurzeln aufsammeln, in Anführungszeichen Seelen einsammeln, um dann Level-Up sich damit zu verdienen, Checkpoints freischalten, Bosskämpfe, alles in so einer Fantasy-Welt. Man jagt nach irgendwelchen Hexen und sowas. Das ist alles nicht so wichtig. Trotzdem macht das Kampfsystem wirklich Spaß. Ich glaube auch deswegen, da kommen wir wieder zum Look, weil das so flüssig animiert ist und es wirklich aussieht, als wären alle Figuren einmal durch den Motion Designer gegangen. Ich weiß nicht, ob das passiert ist, ob da wirklich Menschen die Bewegung aufgezeichnet haben von sich selbst, aber es wirkt so. Es sieht so toll aus in Bewegung. Guckt euch da mal einen Trailer an und ist, glaube ich, wirklich ein Kandidat für das nächste sehr unterhaltsame 2D-Souls-like-Spiel. Ich bin mal gespannt, wie tief noch die Story gehen wird, wie fordernd es noch gehen wird, aber in der Demo selbst hatte ich schon viel, viel Spaß mit Crimson Capes. Das übrigens sogar noch in Zukunft einen Multiplayer bekommen soll, inklusive der Möglichkeit, andere Spielerinnen und Spieler anzugreifen. Zu den Raiden sagen die Dark Souls-Spieler. Ich bin gespannt. Crimson Capes. Interessant. So, zum Ende nochmal ein richtiges Highlight, wie ich finde. Und zwar ein Spiel, dessen Name ich wahrscheinlich falsch aussprechen werde. Rue Valley. Naja. Soll bald erscheinen, in Anführungszeichen, wird entwickelt von einem serbischen Studio, das in Belgrad seinen Sitz hat, nämlich Emotion Spark Studio. Ich weiß das, weil ich so neugierig war, wer hat dieses Spiel entwickelt, das mich in seiner Demo schon so fasziniert. Es ist im Grunde wie Disco Elysium, nur anders, näher am Leben, wirkt mehr grounded, ne? Boden auf die Füße. Es geht darum, dass man in einem kleinen Mini-Kaff als junger Mann herausfinden muss, was geht hier ab, denn es stellt sich heraus, man befindet sich in einer Zeitschleife, der Tag wiederholt sich immer und immer wieder und wir müssen rausfinden, erstens, was hier los, zweitens, wie hört das alles wieder auf. Und der Weg dorthin ist gepflastert von Reminiszenzen an Disco Elysium. Das heißt, man guckt isometrisch in eine wunderschön, wie handgezeichnet wirkende Spielwelt hinein, spricht mit Leuten und kann Entscheidungen treffen aus den Gesprächen heraus, die direkt orientiert sind an der eigenen Persönlichkeit, die man in Grundzügen vor Spielbeginn festlegt, die sich aber im Laufe des Spiels weiter ausformt. Und in der Demo kriegt man da schon sehr guten Eindruck davon. Das Spiel beginnt da in einer Therapiesitzung und erstreckt sich dann weiter in den Alltag von Rue Valley und seinen wenigen Bewohnerinnen und Bewohnern. Und die Gespräche, die ich da geführt habe, fand ich so kurzweilig und so interessant und nett, und gleichzeitig auch spannend, weil ich gemerkt habe, wie meine eigene Spielpersönlichkeit, also die Persönlichkeit meiner Spielfigur, direkt für Einschränkungen, aber auch Möglichkeiten gesorgt hat. Denn in diesen Dialogoptionen wird dann markiert, okay, das kannst du jetzt antworten, weil du diese und jene Eigenschaft hast oder diese und jene Ausprägung in deinem Charakter. Und diese und jene Option ist dir aber verwehrt geblieben, weil du eben die nötigen Bedingungen nicht mitbringst. Über all dem wird dann noch ein weiteres System gestülpt, nämlich ja vorübergehende Eigenschaften, die sich auch wieder lösen lassen. Zum Beispiel begann meine Spielfigur mit der Eigenschaft Motivationslosigkeit und verhinderte, dass sie einige Dinge machen konnte, die ich eigentlich gerne ausprobiert hätte. Das Schöne ist aber, durch die Zeitschleife bekommt man quasi am Start eines neuen Tages die Gelegenheit, Dinge auszutesten, die vorher wir nicht gemacht haben, weil man sich oft auch zwischen verschiedenen Möglichkeiten entscheiden muss, die dann auch nicht mehr rückgängig zu machen sind in dem einen Spieldurchlauf. Aber sobald der Tag vorbei ist, beginnt ja wieder alles von vorne und man kann neue Wege gehen. Und all das zusammen, auch mit dieser Inszenierung, wie gesagt, wie handgezeichnet wirkt das, hat mich so fasziniert. Die Gespräche sind super kurzweilig geschrieben, ich habe da gerne zugehört. Mechanisch macht man da nicht viel, aber es ist ein Spiel, genau wie bei Disco Elysium auch, wo man viel zuhört, viel zuschaut und dann überlegt, wie gehe ich mit der Situation um. Alles aber ein bisschen komprimierter, nicht so tiefenphilosophisch wie Disco Elysium, sondern mehr gerichtet auf dieses eine Rätsel, nämlich diese Zeitschleife, was es damit auf sich hat und wie man das durchbricht. Die Figuren erscheinen mir auch etwas mittelbarer, sind alle zugänglicher, es ist alles ein bisschen einfacher gestaltet, aber nichtsdestotrotz wahnsinnig immersiv. Ganz faszinierende Spielerfahrung. Rue Valley erscheint irgendwann bald. Ich bin so gespannt, wie das Ding sein wird, wenn es dann tatsächlich erschienen ist. So, das war Seite A, der erste Teil des Mixtapes, das ich für euch produziert und mitgebracht habe aus dem diesjährigen Steam Next Fest. Der zweite Teil hat dann einen roten Faden, den ich beschreiben würde als What the fuck, was ist das für ein Spiel, warum gefällt es mir so gut und was passiert da auf meinem Bildschirm? Also skurrile, wirklich seltsame Titel, die mein Aufsehen erregt haben und die ich euch vorstellen will. Dieser zweite Teil ist bereits erschienen, zeitgleich mit dieser Folge hier und verfügbar für alle Steady-Supporterinnen und Supporter. Ich lade euch also herzlich ein, einmal in die Folgenbeschreibung zu gehen. Da findet ihr einen Link zur Steady-Seite, da könnt ihr super easy ein Abo abschließen, das ihr auch jederzeit wieder kündigen könnt. Und dann gebt ihr 5 Euro im Monat in den OKCool-Hut. Das ist natürlich Geld, aber es ist auch nicht so viel Geld, dass man darüber komplett zerbrechen könnte vor Verzweiflung und sich fragt, was mache ich nur mit meinem Geldbeutel? Ich verspreche euch, ich und mein Team, wir geben uns größte Mühe, dass ihr einen total tollen Gegenwert für diese 5 Euro bekommt. Jede Woche, Dienstag und Freitag, erscheinen spielejournalistische Formate, die sich um Innovationen bemühen, um neue Perspektiven, um Dinge, die ihr sonst da draußen nicht bekommt. Und natürlich Teil 2 des Demo-Mixtapes. So, und nun vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns auf Seite B.